CDU-Chef Friedrich Merz war zu Gast bei Karim Joska und hatte dort seine Wirtschaftsideen von morgen vorgestellt, sich dabei allerdings 3-4 Mal mächtig blamiert. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über die Wirtschaftskompetenz unseres vielleicht, leider wahrscheinlich zukünftigen Bundeskanzlers Friedrich Merz, amtierender CDU-Chef. Als solcher war er mal wieder zu Gast bei Karim Joska, hatte damals ja sogar das Privileg, die Auftaktsendung zu machen von vor 9 Monaten oder was. Jetzt war er das zweite Mal zu Gast und diesmal auch ein anderes Format, weil Joska ein 1-gegen-1 ganze Zeit gegen Merz gemacht hat und nicht wie üblich Journalisten mit an den Tisch dazugeholt hat. Ob das nicht vielleicht die bessere Idee gewesen wäre, ein paar Wirtschaftsjournalisten, die tiefer im Stoff stehen, dazuzustehen, werden wir gleich beurteilen können. Denn in der Sendung ging es um den Mindestlohn, die Schuldenbremse mit jeweils ihren doch schon etwas nerdigeren Details, ums Thema Kapitalexporte und die Handelspolitik von Deutschland. Also Sachen, die ja ein bisschen schwerere Kost sind und von denen Merz ganz offensichtlich sehr, 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 sehr wenig, erschreckend wenig versteht. Jetzt kann man einerseits sagen, gut, ist auch schön, dass man es mit wenig Wirtschaftskompetenz zum vermeintlichen Wirtschaftsexperten, vielleicht sogar Bundeskanzler in Deutschland, schaffen kann. Ja, jeder kann es also schaffen, wie Friedrich Merz uns immer erzählt. Aber wenn wir auf die Details schauen und den Faktencheck rausholen, dann wird es doch schon übel. Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch allerdings noch hinweisen, einmal auf den Geld für die Welt Newsletter. Hier ist er gerade eingeblendet. Gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare. Zum Beispiel hier zuletzt das Ende der Zinslüge. Endlich, die Ampel hat beschlossen, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister Zinskosten in Zukunft so verbucht, wie es richtig ist. Das wird auch gleich in dem Talk von Karim Joska und Friedrich Merz nochmal relevant, weil Friedrich Merz diese Änderung noch nicht mitbekommen hat und noch immer Lindners Zinslüge, nämlich die von den explodierenden Zinskosten, die fast 40 Milliarden Euro betragen sollen, weiter treibt und weiter trägt. Gut, vielleicht kann man es auch ihm nachsehen, denn diese Gesetzesänderung wurde letzte Woche Donnerstag um 11 Uhr vor fast leeren Rängen durchs Plenum gepeitscht und zu allem Überfluss auch noch mit dem Kita-Qualitätsgesetz zusammengepackt in einen Gesetzesentwurf, obwohl beide genau 0,0 miteinander zu tun haben. Jedenfalls, checkt den Newsletter aus, da gibt's immer neue Sachen in Schriftform, zusätzlich zu allem, was wir hier auf YouTube machen. Und damit rein ins Interview, Karim Joska und Friedrich Merz, und es startet mit dem Diss von Friedrich Merz an Robert Habeck.
Einig, Söder will unter gar keinen Umständen mit den von ihm so verhassten Grünen koalieren, sie lassen sich die Tür noch auf, aber aus ihrer Abneigung, so heißt es richtig, zum Vizekanzler und Literaturwissenschaftler Robert Habeck machen sie keinen Hehl. Schauen wir mal.
Ich sag's mal etwas zugespitzt. Der Robert Habeck ist Kinderbuchautor. Okay. Ich bin Jurist. Hoffentlich auch okay. Aber uns beide verbindet eines. Wir haben von Technologie beide keine Ahnung. Wir haben davon keine Ahnung.
Ich weiß schon, dass es abwertend gemeint ist. Ich bin ja nicht komplett doof. Aber es ist ein sehr, sehr ehrenhafter Beruf. Also ich sag mal so, wer Kinderbuchautoren nicht mag, der mag auch keine Kinder. Deswegen Vorsicht an der Bahnsteinkante. Da sollten ein paar Leute ihre Sprache mal überlegen.
Naja.
Mögen Sie keine Kinder?
Also erstens mal habe ich selber Kinder und Enkelkinder. Ich mag sie alle sehr. Und ich mag auch Kinder insgesamt sehr.
Solange die keinen kleinen Paschas sind, ne, Herr Merz?
Und Robert Habeck weiß natürlich genau, wie ich es gemeint habe. Es war ganz und gar nicht abwertend gemeint. Nein,
warum?
Ganz und gar nicht.
Je fester Friedrich Merz die Augen dabei zusammenkneift, wenn er sagt ganz und gar nicht, desto unglaubwürdiger und inszenierter wird es für mich. Ja.
Ich habe allerdings, Sie sind dankenswerterweise, Frau Mioska, gerade haben Sie das Zitat ganz gezeigt. Andere haben es nur zur Hälfte gezeigt. Und zur Hälfte war es nun ganz besonders falsch. Ich habe das überhaupt nicht abwertend gemeint. Ich kann beim nächsten Mal sagen, Literaturwissenschaftler.
Richtig. Warum sagen Sie sagen ja auch Jurist. Warum sagen Sie nicht promovierter Literaturwissenschaftler sogar und Kinderbuchautor.
Ich werde es überhaupt nicht mehr wiederholen, weil es so missverstanden worden ist, wie ich es nicht missverstanden wissen wollte. Ich habe etwas deutlich machen wollen, dass wir nämlich in der Wirtschaftspolitik beide von dem, was technologisch jetzt in den nächsten 10 Jahren kommt, nichts wissen.
Das haben wir verstanden, aber haben wir jetzt hier einen ganz kleinen Moment erhascht, in dem Ihnen Ihre Sprache ein bisschen leid tut?
Nein, tut mir überhaupt nicht leid. Ich merke nur, dass Sie falsch interpretiert wird. Und deswegen werde ich es demnächst noch...
Natürlich sind es immer Empfängerprobleme. Ne? Nie der Sender einer Botschaft, nie Friedrich Merz, immer die Empfänger. Immer, immer, immer. Ja, ob es bei den Zahnarztterminen war, die Geflüchteten sich machen und sich die Zähne neu machen lassen und deswegen Friedrich Merz und seine Kartoffeln keine Termine mehr bekommen. Das war auch natürlich nur völlig falsch aufgefasst. Ja, oder bei den kleinen Paschas, bei der Entgleisung, völlig falsch aufgefasst. Ja, oder hier zuletzt, als er gesagt hat, an Ricarda Langs Stelle wäre er nicht in das Taxi gestiegen. Völlig falsch aufgepasst. Das meinte Friedrich Merz doch gar nicht so. Nein.
Noch klarer sagen. Wir haben beide von Technologie keine Ahnung.
Aber Sie werden nicht nochmal Kinderbuchautor.
Dann kann ich auch dazu sagen, egal woher wir kommen, wir haben beide davon keine Ahnung. So.
Gut, dann reden wir darüber, was der Literaturwissenschaftler, der...
Seinen ökonomischen Punkt, den er dahinter machen wollte, ist ja, der Staat sollte nicht vorgeben, welche Technologie sich durchsetzt oder durchsetzen kann, sondern Technologie offen alle Unternehmen in einer Branche fördern. Ja, nur das macht ehrlicherweise keinen Sinn. Da kommt dann sowas raus, wie Christian Lindner zuletzt gesagt hat, dass er nämlich E-Fuel-Autos und normale E-Autos gleich steuerlich begünstigend behandeln will. Dabei wissen wir alle, E-Fuel ist für PKWs absurd teuer, weil absurd ineffizient, braucht 5, 6, 7 Mal je nach Studienlage so viel Strom wie das eigentliche E-Auto. Die gleich behandeln, gleich besteuern und begünstigen zu wollen, ist Quatsch. Ja? Und natürlich gibt es Experten. Und natürlich gibt es Expertenmeinungen, die einem Bundesminister, Bundeskanzler, wem auch immer, erklären können. Und da gibt es auch dann Mehrheiten drunter, muss ja nicht ein Einzelner sein, eine einzelne Stimme, auf die hören, welche Technologie eine bessere oder einfachere Zukunft hat, sich eher durchsetzen kann, rentabler sein wird und, und. Selbstverständlich. Auch ohne, dass ein Minister oder ein Kanzler immer in jedem Thema selbst irgendwie studiert haben muss oder so. Politiker müssen natürlich Generalisten sein, ja, die sich Experten hoffentlich anstellen und auf die hören und daran ihre Politik ausrichten. Das gilt übrigens für alle Bereiche. Ich meine, ein Bundespräsident Steinmeier war Außenminister und Kanzleramtschef und hat die Agenda 2010 entworfen und dass Steinmeier Ökonomie studiert hätte, wäre mir jetzt neu. Also, ne, wir sehen, die sind alle Generalisten. Von daher ist der Punkt ziemlich blöd und greift ins Leere.
Nebenbei mal so ein kleines Ministerium managt, sonst so macht, nämlich Wirtschaftspolitik und was Herr Merz davon so hält und was er selber vorhat.
Ich muss sagen, man immer Merz so schämisch grinst wie gerade, ne? Kriege ich solche Stromberg-Vibes.
Wirtschaftspolitik und was...
Einfach Stromberg beim Joska.
Hamas davon so hält und was er selber vorhat.
Wirtschaftsideen für morgen.
Und deswegen sage ich, wir brauchen in Deutschland jetzt eine Agenda 2030.
Was ich bisher in den Aussagen tatsächlich vermisse, ist ein großer Wurf für die Zukunft. Stattdessen hört man immer wieder Aussagen, die rückwärtsgewandt sind. Zum Beispiel die Diskussion über das Verbrenner aus. Für die Wirtschaft ist das wirklich Gift.
Ich glaube, die Hauptfrage, mit der er im Wahlkampf konfrontiert werden wird, ist, kann ein Mann von gestern die Zukunft gestalten? Friedrich Merz wird, wenn er ins Kanzleramt einzieht, ein Rendezvous mit der Realität bevorstehen. Er wird die großen Vorhaben, die er hat, eine Steuerreform, die Energietransformation voranzubringen, auch die Bundeswehr noch besser auszustatten, nicht umsetzen können, indem er das Bürgergeld vom Kopf auf die Füße nur stellt.
Um ein Wachstum zu generieren, das am Ende dafür sorgt, dass man das alles finanzieren kann, muss tatsächlich eben auch erstmal etwas investiert werden. Und das muss auch der Staat machen. Deswegen ist es sinnvoll, und wir haben das auch vorgeschlagen, die Schuldenbremse zumindest moderat zu reformieren, sodass man einen kleinen Spielraum schafft, der erlauben würde, solche Investitionen zu finanzieren.
Jetzt stellen wir uns wieder vor, Sie sind Bundeskanzler, Ihr Finanzminister Jens Spahn macht einen Kassensturz.
Ja, so haben wir alle geguckt, Herr Merz, so haben wir alle geguckt. Einmal die Augen ganz groß aufgerissen, Ihr Finanzminister Jens Spahn. Boah, habe ich direkt Gänsehaut.
Man stellt fest, es ist kein Geld da für all die maroden Straßen, die kaputten Brücken, die Bahnstrecken, die Digitalisierung, die Schulen, die Unis. Und dann glauben Sie, dass Sie für die Agenda 2030 und die ganzen Vorhaben, die Sie haben, dass Sie dafür allen Ernstes keine neuen Schulden machen müssen?
Zunächst einmal, es gibt im Sachverständigenrat auch dezidiert andere Stimmen. Also Veronika Grimm zum Beispiel, wenn Sie die heute Abend gezeigt hätten, die hätte etwas ganz anderes gesagt zu diesen Themen. Ganz anderes
gesagt. Ich frage ja jetzt Sie.
So, und ich will nur sagen, die Vorsitzende des Sachverständigenrates hier sozusagen zur Kronzeugin zu machen, ist ein gewagtes Unternehmen. Es gibt sehr viele andere Stimmen, die das anders sehen. So, der nächste Punkt.
Es gibt eine Mehrheit an Ökonomen, die sagen, oh, Schuldenbremse ist ganz was Tolles. Aber es gibt immer, immer mehr, die sagen, eine Reform ist sinnvoll und überfällig. Und übrigens, das ist ganz anders, als Friedrich Merz es hier darstellt. Selbst Veronika Grimm, die typischerweise die Larsfeld-Positionen 1:1 kopiert, selbst die hat dem zugestimmt, dass der Sachverständigenrat seine Vorschläge zur Reform der Schuldenbremse machen kann. Da hat sie nicht gegengestimmt, da hat sie kein Minderheitsvotum abgegeben und dagegen gestimmt. Nein, alle 5 Wirtschaftsweisen stehen dahinter. Und nochmal zur Erinnerung, was das hier ist, ne, vom Anfang Januar 24, Schuldenbremse pragmatisch anpassen. Da geht es im Grunde um 3 Vorschläge, nämlich erstens darum, die Ausnahmeklausel, wenn man eine Notlage hat, durch eine Übergangsregelung zu ergänzen. Das heißt, man hat Notlage, man gibt etliche Milliarden mehr aus, als eigentlich ohne Notlage erlaubt gewesen wären. Wenn man die Notlage beendet, muss man quasi sofort in dem Jahr, wo die Notlage endet, wieder auf diese 0,35% Neuverschuldung zurück. Da soll es eine Übergangsregelung geben, dass man von Notlagenhöhe, ich sag mal vielleicht 2% der Wirtschaftsleistung Verschuldung gemacht, innerhalb von einer gewissen Zeit, 15 Jahre, dann wieder auf diese 0,35% pro Jahr zurückkommt. Dass man nicht so eine Vollbremsung hat. Nur sinnvoll unterstützt beispielsweise sogar der CDU-Ministerpräsident Daniel Günther hat er zuletzt bei Jung und Naiv erklärt. Dann schuldenstandsabhängige Defizitgrenzen. Heißt, wenn die Schuldenstandsquote unter 60% liegt, soll eine Neuverschuldung von 1% der Wirtschaftsleistung erlaubt sein. Bei einem Schuldenstand wie Deutschland knapp über 60, aber unter 90 soll sogar 0,5% zulässig sein. Und erst ab 90% Staatsschuldenquote sollen die bisherigen 0,35% gelten. Defizitgrenzen, bei denen niedrigere Schuldenstandsquoten eine höhere Kreditaufnahme erlauben als bisher, erweitern die fiskalischen Spielräume moderat, ohne die Tragfähigkeit zu gefährden, sagt, Achtung, Trommelwirbel, Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat. Ja, und zuletzt geht es noch darum, die Konjunkturkomponente ein bisschen anzupassen. Also das sind 3 Vorschläge, damit würde man für Deutschland einiges herausholen, einen 2-stelligen Milliardenbetrag, keinen hohen, einen niedrigen, aber immerhin. So wie Merz es hier aber darstellt, nach dem Motto, oh, Grimm wäre dagegen gewesen, sie verzerren jetzt hier dieses Gutachten und die Position der Wirtschaftsweisen, ist es falsch.
Punkt ist, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Volkswirtschaft, dass unsere Wirtschaft aus dieser Wachstumsschwäche herauskommt. Und das hat etwas mit den Bürokratielasten zu tun, das hat etwas mit der Arbeitsmarktregulierung zu tun, das hat etwas mit den Steuern zu tun, das hat etwas mit unseren Energiekosten zu tun. Dazu haben wir alle Vorschläge gemacht, die diese Probleme Stück für Stück lösen können.
Kein einziges davon löst das Nachfrageproblem in Deutschland, dass zu wenig im Einzelhandel eingekauft wird beispielsweise, weil die Leute noch immer niedrigere Reallöhne haben als 2019. Weil sie noch immer verzichten, weil sie sparen und das Geld zusammenhalten, weil Unternehmen Investitionen aufschieben, weil es so unsicher ist, weil die Wirtschaft nicht läuft. Die Nachfrageseite ignoriert Merz, Christian Lindner, CDU, Liberale, Konservative, alle, immer, permanent. Es ist wirklich, gucken immer nur auf die Angebotsseiten. Als erstes fällt ihnen dann an Bürokratie, Bürokratie, oh, Bürokratie, ja. Arbeitsregulierung. Oh, die schlimmen Regeln. Oh, die sind zu. Das Korsett ist zu eng. Ja, der Schiedsrichter ist zu streng. Aber haben die Leute genug Geld in der Tasche? Geben die genug aus? Darum geht es bei CDU, FDP und AfD nie. Nie.
Aber das wird so. Ja dauern.
Ja, also wenn Sie zum Beispiel auch vom Grundsätzlichen etwas sagen. Ich glaube, das Allerwichtigste, um etwas Ruhe in das Land zu bringen, ist eine Regierung zu haben, die aufhört, sich öffentlich zu streiten. Das Land kommt nicht zur Ruhe, wenn oben die Regierung ständig streitet. Ein Unternehmen können Sie nicht führen, wenn die Geschäftsführung völlig uneins ist. Und dasselbe gilt für das ganze Land und das gilt für jede Familie. Es muss dieser ewige Streit oben.
Aber aufhören. Psychologie ist das eine, ja, das Geld ist die fehlt. Hälfte. Wenn aber das andere ist, ist das Geld nicht da. Jetzt hat das Bundesfinanzministerium geschätzt, all das, was Sie vorhaben, kostet mindestens 40 Milliarden Euro. Wir haben vorhin über die Bundeswehr geredet. Ja, wir haben über die Unterstützung der Ukraine geredet. Ja. Das wird sehr, sehr viel Geld kosten. Und da wollen Sie uns weismachen, zumindest bis jetzt. Das Ganze würde funktionieren mit ein bisschen Konjunktur ankurbeln und das Bürgergeld einsparen.
Nein, es geht nicht um ein bisschen Konjunktur ankurbeln. Es geht darum, dass wir aus dieser Wachstumsschwäche, aus den strukturellen Problemen unserer Volkswirtschaft herauskommen, dass wir den Kapitalabfluss stoppen, den wir Jahr für Jahr haben. Wir haben 300.000 Industriearbeitsplätze verloren in den letzten 3 Jahren, dass wir der Wirtschaft, nicht den Großen, den Mittleren, den
Weil er jetzt wiederholt sagt, und Jens Spahn macht das auch mantraartig, dass man den Kapitalabfluss stoppen muss. Ja? Oh, der Kapitalabfluss, der Böse. Das schreibt selbst die Bundesbank in fast jedem Monatsbericht, und es ist wirklich VWL-Grundlagenwissen, ne? Dass ein Kapitalabfluss damit einhergeht, dass ein Land einen Exportüberschuss hat. Das ist wirklich ein alter Stil. Und dass jetzt der Kapitalabfluss wieder größer wird, wo Deutschlands Exportüberschuss wieder größer wird, ist nur zwangsläufig. Warum hängt das zusammen? Deutschland verkauft mehr ins Ausland, als aus dem Ausland einkauft. Also gibt es mehr Geld aus dem Ausland, was nach Deutschland kommt. Mit dem Geld, was dann beispielsweise ein Exporteur oder so verdient, macht er irgendwas, legt es beispielsweise an. Wenn dann man exportiert, nimmt man auch viel Fremdwährung ein, US-Dollar beispielsweise, ja, oder japanische Yen zum Beispiel. Wenn man die hat, was macht man mit denen? Die legt man zum Beispiel dann, tauscht man diese Guthaben in US-Dollar-Staatsanleihen oder japanische Staatsanleihen oder andere Wertpapiere um. Ja? Und wenn das passiert, dann wird das in Deutschland als Kapitalabfluss bilanziert. Nur, es ist das Normalste der Welt. Es ist völlig normal. China hat einen riesen Exportüberschuss gegenüber der USA und sitzt deshalb auf großen Mengen, genauso wie Japan, großen Mengen von US-Staatsanleihen. So ist es in Deutschland eben auch. Kapitalabfluss in dem Sinne, ja, geht einfach damit einher, dass Deutschland eben einen großen Exportüberschuss hat und deswegen auch viel Fremdwährungen einnimmt. Ja? Und das nicht alles dann wiederum zu Hause das Geld anlegt, sondern das Geld wird dann wiederum in ausländische Wertpapiere angelegt. Ja. So viel zum ganz fürchterlichen Kapitalabfluss. Wenn Merz den stoppen will, dann könnte man zum Beispiel die Löhne in Deutschland drastisch erhöhen, so sehr, dass Deutschlands Lohnstückkosten mal steigen und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exporteure, die sie mit der Agenda 2010 sich aufgebaut haben, mal ein bisschen nachlässt.
Klein alle zusammen, dass wir denen wieder ein Stück Zuversicht und Vertrauen geben, dass dieser Standort stabilisiert wird. So, und dann können wir uns über verschiedenste Formen der Finanzierung unterhalten. Ich will Ihnen etwas zur Infrastruktur sagen. Natürlich muss da aus den öffentlichen Haushalten was genommen werden. Natürlich müssen wir auch nutzerfinanzierte Gebühren erheben, aber dann zielgerichtet und nicht so wie bei der Lkw-Maut, die Hälfte gleich in den Bundeshaushalt. Und dann müssen wir uns natürlich auch über die private Investition, das private Kapital unterhalten. Wie kommt privates Geld auch in die Infrastruktur? Andere Länder sind da viel, viel weiter als wir, mit viel geringeren Schuldenquoten als wir.
Nicht an die Sparer ran.
Wir haben so viel Kapital zur Verfügung. Ich sage mal ein Beispiel, was ich gestern auch auf dem CSU-Parteitag gesagt habe. Wir haben auf den privaten Sparkonten und Girokonten der deutschen Bevölkerung 2,8 Billionen Euro liegen. Ja, die liegen da, weil die Menschen einfach Angst haben, sie irgendwo zu investieren. Kann man ihnen die Angst nicht nehmen? Kann man nicht 10% davon mobilisieren, um zum Beispiel mal gute Infrastruktur zu finanzieren und das mit einer vernünftigen Verzinsung zu garantieren?
Sind das keine Schulden?
Das sind private Investitionen, die der Staat zum Beispiel garantieren könnte, wo der Staat auch eine entsprechende Zinsgarantie geben könnte. Da könnten wir riesige Hebelwirkungen erzielen, aber alles nur aus dem öffentlichen Haushalt. Und dann bitte noch zulasten unserer Kinder mit noch mehr Schulden. Wir machen in diesem Jahr und im nächsten Jahr zusammen, 2024, 2025, mit Schuldenbremse, macht der Bund über 100 Milliarden Euro neue Schulden. Was wollen wir denn unseren Kindern noch alles an Schulden auferlegen?
Und nicht
der Zinsdienst des Bundes ist heute so hoch wie der Landeshaushalt des Landes Hessen. Die zusätzlichen Schulden, die wir machen, sind so viel wie der Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen. Wie weit wollen wir es denn mit der Verschuldung noch
Ihre treiben? Eigenen Minister.
Also, boah, dazu gibt's eine ganze Menge zu sagen. Die Vergleiche mit dem Landeshaushalt Hessen und dem Landeshaushalt NRW sind natürlich sinnlos, weil warum diese Vergleichsgrößen? Der Landeshaushalt Hessen ist 35 Milliarden Euro schwer gewesen, letztes Jahr im Jahr 23. Ich verweise nochmal auf den Geld für die Welt-Artikel, das Ende der Zinslüge. Hier ist es nämlich nochmal erklärt mit einem schönen Zitat drin aus dem Bundesfinanzministerium zum Jahr 23. Hätte man die Zinskosten nicht falsch verbucht, so wie es das Ministerium gemacht hat, sondern richtig, nämlich periodengerecht, dann, Zitat Finanzministerium, die Bundesregierung hat die Zinsausgaben des Jahres 23 auf 37 Milliarden Euro geschätzt, ungefähr der Haushalt Hessen. Würden die Zinsausgaben periodengerecht abgegrenzt verbucht, läge dieser Wert um 17 Milliarden Euro niedriger bei 20 Milliarden Euro. Ja? Also, Merz führt einfach diese Zinslüge von Lindner weiter. Diese Zinskosten sind künstlich hochgerechnet gewesen mit einer ziemlich bekloppten Buchungsregel. Das wurde jetzt geändert und bringt fürs Jahr 25 zum Beispiel 7,3 Milliarden Euro mehr Spielraum im Bundeshaushalt. 7,3 Milliarden Euro weniger Zinskosten. Ja, also auch weniger als der Landeshaushalt Hessen. Dann sollte man private Gelder, private Ersparnisse mobilisieren, um damit öffentliche Infrastruktur zu finanzieren? Das macht man ja zum Teil schon bei Straßen beispielsweise. Wenn da öffentliches und privates Geld, sogenannte ÖPPs, öffentlich-private Partnerschaften, dann gemacht werden, der Staat garantiert den Privaten dann, dass das gut geht. Die Privaten legen auch noch was Geld drauf und kassieren damit dann Rendite und Gewinne. Sehr häufig wird es dann im Ergebnis deutlich teurer für den Staat. Und was Merz hier will, ist ja so einen öffentlichen, sag ich mal, Infrastrukturfonds zu machen. Da fließen dann private Gelder rein. Er will hier sogar eine Zinsgarantie. Ja. Der soll also mindestens irgendwas abschmeißen. Wo soll das herkommen? Natürlich aus den Gewinnen mit der öffentlichen Infrastruktur dann. Man könnte also meinen, wenn Merz dann Straßen und Brücken bauen will, dann sollen davon irgendwie nutzerfinanzierte Gebühren dann zurückfließen an die Investoren, ja, oder ein Teil aus dem Bundeshaushalt einfach an die Investoren zurück. Das ist deutlich, deutlich, deutlich teurer, als beispielsweise der Bund sich selbst finanzieren kann. Ja, wenn der Staat eine Anleihe ausgibt, im Moment für 10 Jahre liegt das bei 2, noch was Prozent, damit würden sich die Privaten niemals zufrieden geben. Das heißt, Finanzierung durch Verkauf von Staatsanleihen ist sogar günstiger für den Staat als das, was Friedrich Merz hier plant. Und lustige Anekdote noch zum Schluss. Die ganzen Crash-Propheten, Marc, Friedrich und Co. haben komplett den Verstand verloren über diese Aussage von Friedrich Merz, dass er das private Kapital mobilisieren will. Denn die haben daraus gemacht, oh Gott, Merz will uns enteignen, Merz will uns die Gelder vom Konto räumen. Dass der die nicht enteignen will, sondern einen Fonds gründen will mit garantierten Zinsen, ja, wo die Privaten dann in öffentliche Sachen investieren, weil Merz den Staat weiter mit der Schuldenbremse blockiert, dass das ein Geschenk ist für private Gelder, haben die nicht mal verstanden. Ne? Wie, also wirklich der letzte Restzentimeter Verstand, den Einmark, Friedrich und Co. noch hatten, haben die dabei echt aufgegeben. Also seitenweise haben die sich echauffiert. Was, jetzt auch noch der Merz und unser Gelder? Wir müssen unsere Gelder abziehen, müssen wir die Gelder sichern? Dümmer kann es nicht werden.
Ministerpräsidenten, CDU-Ministerpräsidenten fordern eine Öffnungsklausel,
ja,
weil die Schulden machen müssen.
Ja, bei den
fordern eine Reform der Schuldenbremse, keine Öffnungsklausel, was auch immer das sein soll.
In Ländern gibt es ein spezifisches Problem. Die Länder haben anders als der Bund diese sogenannte Konjunkturklausel nicht. Das Grundgesetz erlaubt nur dem Bund, bei schwacher Konjunktur zusätzliche Schulden zu machen, so wie der Bund es jetzt auch macht. Diese Möglichkeit haben die Länder nicht.
Das ist übrigens schlicht falsch und man kann das sogar im Landeshaushalt Hessen, den Merz ja eben vorgab, besonders gut zu kennen, sogar nachlesen. So, hier sehen wir den Finanzplan 23 bis 27 des Landeshaushaltes Hessen. Und hier steht zum Beispiel, auf dieser Grundlage ergeben sich für die Jahre 23 und 24 hier die ausgewiesenen Grenzen der Nettokreditaufnahme des Landes. Im Jahr 23 stehen einer zulässigen Höchstgrenze in Höhe von 989,5 Millionen Euro, eine Neuverschuldung von 210,9 Millionen Euro sowie eine Entnahme aus der Konjunkturausgleichsrücklage in Höhe der Konjunkturkomponente von 763,1 Millionen Euro gegenüber. Ja, und auch hier nochmal ausgerechnet, Ableitung der zulässigen Nettokreditaufnahme, Konjunkturkomponente Hessen. Ja, und da wird dann gesagt, was ist die Produktionslücke, also was könnten wir eigentlich produzieren, wenn die Wirtschaft vernünftig laufen würde, was produzieren wir stattdessen, wie groß ist die Lücke und dann wird daraus eben die sogenannte Konjunkturkomponente errechnet, die dann mehr Schulden erlaubt. Ja, Friedrich Merz. Wenn man schon über den Landeshaushalt Hessen spricht oder über die Schuldenbremse, besser mal informieren. Ich finde, daran sieht man auch, ne? Also jetzt geht es hier um die Details der Schuldenbremse. Karim Joska korrigiert das natürlich nicht, das weiß sie nicht. Vielleicht auch okay, bisschen sehr tiefes technokratisches Detail, aber Friedrich Merz will unbedingt eine Schuldenbremse festhalten, kennt aber nicht mal ihre Details. Das zeigt, wie sehr das von Glauben und Ideologie getrieben ist. Aber bei der CDU sind ja ideologisch immer nur die anderen, immer nur die Grünen.
Darauf haben sie damals, als das Grundgesetz geändert worden ist, verzichtet. Über so eine Frage kann man selbstverständlich mit den Ländern reden. Mhm. Das tue ich auch. Mhm. Aber dann müssen wir eben...
Wenn er das tut, ja, also... Da müssen die Länder dich ja reihenweise auslachen. Fridolin, lass gut sein. Du kommst mit dem falschen Thema. Ja, lass gut sein. Also alles gut. Worüber die Länder reden, ist die Strukturkomponente. Die ist nämlich diese 0,0%. Ja, sehr. Der Bund hat eine Struktur, darf eine strukturelle Neuverschuldung von 0,35% machen. Die Länder nur 0,0. Darauf haben die verzichtet. Nicht die Konjunkturkomponente, sondern die Strukturkomponente. Und da könnte man theoretisch sagen, die Länder dürfen sich 0,15% zusätzlich strukturell geben. Das will auch zum Beispiel Daniel Günther. Dafür wäre auch der regierende Bürgermeister Kai Wegner aus Berlin sicherlich zu haben, wobei der noch weitergeht. Da haben zuletzt Diskussionen in der CDU darüber stattgefunden, aber nicht über die Konjunkturkomponente, die sogar jedes Land sich selbst definieren kann, weil da gibt es auch unterschiedliche Verfahren, wie man diese Produktionslücke berechnet, ja, und wie man dann die Konjunkturkomponente daraus errechnet. Da gibt es mehrere Wege, die nach oben führen, aber darüber wird Merz sicherlich nicht mit denen reden, sondern wenn dann diese Strukturkomponente, dass die Länder demnächst 0,15% Neuverschuldung machen dürfen, gemessen an der Wirtschaftsleistung und nicht 0,0.
Gemeinsam dafür sorgen, dass die Probleme gelöst werden, die da auf der Ausgabenseite bestehen. Mhm. Wir haben nicht in erster Linie ein Einnahmenproblem. Wir haben in der ersten Linie ein Ausgabenproblem.
Und Sie das bleiben dabei.
Ja, das stimmt, weil die Nettoausgaben zu gering sind, das sieht man darin, dass die Wirtschaft noch immer nicht aus der Krise gefunden hat, weil die Nachfrage schwächelt und es ist die Aufgabe der Wirtschaftspolitik, solche Nachfragelücken zu schließen.
Keine neuen Schulden.
Ich bleibe dabei, dass die Verschuldung nicht weiter ansteigen darf, weil wir einfach die nächste Generation zu stark belasten.
Noch ein letzter Satz zu diesem privaten Kapital, was er ja lieber nutzen will, ja, um keine neuen Schulden zu machen. Wenn der Staat statt sich diese Ersparnisse über einen Infrastrukturfonds zu leihen, selber eigene Anleihen ausgibt, die verkauft und damit das Geld dann ausgibt, würden übrigens ja in dem Moment, wo der Staat das Geld ausgibt, zum Beispiel einen Straßenbauer überweist, damit er eine Straße für den Bund repariert, saniert oder neu baut, würden ja in dem Moment in der Privatwirtschaft die Konten größer, die Ersparnisse also wachsen. Das will Merz nicht, ja. Oh Gott, staatliche Schulden sind ja was Schlechtes, dass sie die Privaten reicher machen. Demgegenüber ist er völlig blind. Und das finde ich schon lustig, weil wenn er so oft die privaten Ersparnisse abhebt, naja, mit staatlichen Schulden könnte man die halt größer machen.
Und wenn Sie so der altmodische Friedrich Merz, mhm. der da plötzlich an die junge Generation denkt.
Und Sie versprechen
Stromberg-Vibes.
Uns sollten Sie ans Ruder kommen, dass Sie auf den Ressortposten des Verkehrsministers keinen CSU-Mann setzen?
Soweit ich verstanden habe, will die CSU das auch gar nicht. Und insofern ist die Frage beantwortet.
Ah, der Image-Schaden mit Andi Scheuer und Co. ist schon zu groß. Ne? Will die CSU nicht nochmal sich antun.
So kann man es auch formulieren. Schauen wir mal auf Ihre Pläne. Sie sagen immer, was Sie stört beim Bürgergeld. Der Name, das muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden, weg. Aber was genau möchten Sie eigentlich anders machen?
Wir haben zurzeit 5,6 Millionen Bürgergeldempfänger in Deutschland. Von denen sind rund 4 Millionen erwerbsfähig. Das heißt, wir müssen diejenigen, die heute Transferleistungen bekommen, morgen dazu bewegen, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren.
Wie hoch soll Ihr Bürgergeld?
Diese Zahl 4 Millionen haben wir auch schon häufig durchgekaut, ist natürlich Quatsch. Ne? Weil davon sind allein 800.000 Leute, die schon arbeiten, aber aufstocken müssen, weil ihre Löhne dazu nicht reichen. Ja, da sind Leute, die stehen im Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, weil sie Kinder erziehen müssen, weil sie Eltern oder Angehörige pflegen müssen und. Nur 1,7 Millionen sind davon wirklich arbeitslos oder arbeitssuchend.
Bürgergeld sein oder wie Sie
das
immer sie
es dann. Es geht nicht in erster Linie um die Höhe, sondern es geht um die Frage, ob man jemandem, der arbeitsfähig ist, aber nicht arbeitet, noch Bürgergeld überhaupt gibt. Oder ob man ihm nicht sagt, wir erwarten von dir, dass du dich selbst anstrengst und in den Arbeitsmarkt zurückkehrst. Hier ist ein Jobangebot und du nimmst
wie
es
soll
an.
Das konkret funktionieren?
Ja, indem die Bundesanstalt für Arbeit oder die Jobcenter genau das machen, wofür sie eigentlich da sind, wenn sie die Zeit dafür hätten und wenn sie nicht so viele Bürgergeldempfänger hätten, die sie einfach nur noch verwalten und für die sie nur noch eine reine Zahlstelle
aber die, die Bürgergeld bekommen sollen, wie viel sollen die bekommen?
Na, es geht nicht um die Höhe des Bürgergeldes, Frau Mioska, sondern es geht um die Anspruchsvoraussetzungen ganz generell. Also zum Beispiel die Frage, ob privates Vermögen eingesetzt werden muss oder mhm. nicht. Wird jetzt für ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht in Anspruch genommen. Ist das fair gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland, die jeden Tag aufstehen, Steuern zahlen, Sozialversicherungsbeiträge zahlen? Ich finde nicht.
Also schon lustig, dass Merz nicht mal weiß, wie lange diese Karenzzeit für das Schonvermögen gilt, ja, wenn also die Ampel hatte bei Einführung des Bürgergeldes sich auf 12 Monate geeinigt und das jetzt selbst auf ein halbes Jahr wieder halbiert. Und ich finde schon, ja, wenn Merz sich darüber aufregt, könnte man schon mal meinen, dass er zumindest weiß, worüber er sich genau aufregt.
Schonvermögen wollen Sie streiten?
Das Schonvermögen, finde ich, ist jedenfalls ein Punkt, über den wir diskutieren müssen. Das haben wir mit der Koalition ja auch versucht. Im letzten Jahr hat es eben an dieser Stelle keinen vernünftigen Kompromiss gegeben. Die Frage.
Im Grundsatzprogramm der CDU steht übrigens sogar ein Schonvermögen. Das war Karl-Josef Laumann, dem Arbeitnehmerflügel, sogar wichtig, damit Leute, die jahrelang gearbeitet haben und dann mal raus sind und vielleicht ins Bürgergeld fallen, nicht sofort alles davon verlieren.
Frage, was zumutbar ist. Wir haben doch die Agenda 2010 von Gerhard Schröder gehabt. Hoch umstritten, bei vielen, vielleicht der ein oder andere kleine Webfehler dabei, aber im Ergebnis
viele Webfehler, ja. Was war es eigentlich für ein Fiebertraum, dass unser Bundespräsident Steinmeier zum 75. Jubiläum des DGBs, Deutschen Gewerkschaftsbundes, eine große Ehrenrede schwingen durfte, von wegen, wie toll die Gewerkschaften sind und der soziale Ausgleich. Er hat als Kanzleramtschef von Gerhard Schröder die Agenda 2010 entworfen und durchgeprügelt. Ja? Nichts hat den Gewerkschaften mehr geschadet. Nichts hat den Niedriglohnsektor in Deutschland weiter ausgeweitet und Arbeit prekarisiert. Aber er darf, ja, er darf beim DGB dann die große Ehrenrede halten. Also, meine, spricht für die Gäste des DGBs, die waren sehr kultiviert, dass sie ihn nicht mit Tomaten beworfen haben.
Höchster Beschäftigungsstand, den wir in Deutschland jemals hatten, Wirtschaftswachstum über 10 Jahre. Wir sind in diesen Jahren das wachstumsstärkste Land Europas gewesen. Das war auch die Agenda 2010 von Gerhard Schröder. So, und ich sage, wir brauchen jetzt eine Agenda 2030, eine Agenda für die fleißigen Menschen in unserem Land. Das ist der entscheidende Punkt.
Aber der entscheidende Punkt ist, dass Sie immer sagen, wir wollen das ändern, weil es so viele Leute missbrauchen. Und das muss man ja noch mal richtigstellen. Es sind ja die wenigsten, die das Bürgergeld missbrauchen. Ich will die Zahlen noch mal nennen. Von den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten hat man im Jahr 23 2,6% sanktioniert. Die deutliche Mehrheit der Kürzungen, 84,5%, wurden aufgrund von Meldeversäumnissen verhängt. Und die, die das Geld wirklich zum Überleben brauchen, die Alleinerziehenden, die andere pflegen, die selbst eingeschränkt sind,
über die sprechen wir nicht, Frau Mioska.
Mhm. Und für die wollen Sie es aber auch nicht senken.
Nein,
das war ja vorhin mein Punkt.
Nein.
Doch, über die spricht er schon, wenn er von den 4 Millionen spricht.
Im Gegenteil, wir haben ja der ersten Anhebung des damals noch Hartz IV genannten Betrages aus dem Sozialgesetzbuch II aus voller Überzeugung zugestimmt, weil wir gesagt haben, die Regelsätze müssen erhöht werden. Das war ja die erste Runde, die wir mit der Koalition gedreht haben und gesagt haben, selbstverständlich stimmen wir der Erhöhung der Regelsätze zu. Es geht nicht um die Frage der Höhe der Sätze, sondern es geht um die Frage, wer dieses Geld bekommt und wer eigentlich selber etwas leisten könnte, wer arbeiten könnte. Gucken, wir haben jetzt 2,8 Millionen Arbeitslose und mindestens 800.000 offene Stellen. Und
nochmal ganz konkret, sollen die wirklich jeden Job?
Wir haben 3,6 Millionen Arbeitslose, Unterbeschäftigte. Wer nämlich älter als 58 ist oder zum Stichtag gerade einen Durchfall oder in einer Maßnahme ist, der wird aus dieser Arbeitslosenstatistik rausgerechnet in die Unterbeschäftigungsstatistik. Dazu haben wir 1,1 Millionen offene Stellen, die sofort zu besetzen sind. Das ist die nackte Zahl. Lieber Herr Merz, das wäre jetzt eine schöne Frage gewesen. Wie sollen diese 3,6 Millionen Menschen alle sofort einen Job finden, wenn es nicht mal genug Stellen für die gibt?
Zumindest jeden, der zumutbar ist. Und diese Zumutbarkeitsregeln, die müssen wir auch ein Stück weit ändern. Es kann eben nicht jeder am Arbeitsort, an dem er heute ist, oder am Wohnort, an dem er lebt, um die Ecke jeden hochqualifizierten Job nur annehmen und alle anderen nicht.
Aber wenn ich gerade meine mittlere Reife nachholen will beispielsweise oder mich fortbilden will, dann bin ich gezwungen, einen Job anzunehmen.
Fortbildung ist immer ein Thema gewesen, das anerkannt wurde und das auch anerkannt bleiben muss. Es geht um diejenigen, die eigentlich arbeiten könnten, aber wir kennen doch die Fälle und die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer kennen sie auch.
Nee, die wenigsten kennen die wahrscheinlich tatsächlich. Und Friedrich Merz wird die aus seinem eigenen Umkreis auch nicht kennen.
Vielen Betrieben, wo die Mitarbeiter sagen, mir reicht's jetzt, ich gehe jetzt ins Bürgergeld. Ist doch ein geflügeltes Wort, ich gehe jetzt ins Bürgergeld. So, und das müssen.
Er hat ja auch mal eine Zeit lang behauptet, das würde in jedem zweiten Betrieb so sein. Ne? Komisch, lässt sich anhand der Statistiken 0,0 nachvollziehen. Ne? Also ist einfach nur daher geschwätzt. Fake News.
Müssen wir wirklich beenden. Das geht nicht mehr so. Das können wir uns nicht mehr leisten. Und das ist auch unfair gegenüber all denjenigen, die normal arbeiten in diesem Land.
Apropos normal arbeiten. Sie haben gestern gesagt, Sie wollen, dass die Union jetzt aber eine Arbeitnehmerpartei wird.
Das waren wir immer schon.
Aber dass sie auch als eine solche wahrgenommen wird. Ja. Also muss ich Sie jetzt nach Ihren Maßnahmen fragen. Mindestlohn erhöhen.
Wenn die Mindestlohnkommission das so beschließt, ist das völlig in Ordnung.
Die SPD sagt heute 15 Euro.
Das ist nicht die Aufgabe der Politik, das zu entscheiden. Das ist einmal gemacht worden bei der letzten Bundestagswahl.
Sie können es als Bundeskanzler festsetzen.
Die SPD hat versprochen, dass dies eine einmalige Ausnahme bleibt. Und jetzt passiert genau das, was wir befürchtet haben, dass sie nämlich jetzt die nächste Runde eröffnet, wo der Staat, der Gesetzgeber den Mindestlohn festlegt.
Mich interessiert aber Ihre Haltung, ob 12,41 Euro reichen.
Frau Mioska, noch einmal, das ist keine Entscheidung, die die Politik trifft. Wir haben Tarifautonomie, wir haben eine Mindestlohnkommission, die ist paritätisch besetzt. Wenn sich an der Zusammensetzung oder an den Regeln dort etwas ändern sollte, können wir darüber reden.
Das ist aber nicht das, was mich interessiert, wissen Sie. Fragen Sie mal Leute, ob die mit 12,51 Euro eine Wohnung sich leisten könnten in Städten wie Berlin.
12,41 Euro.
Berlin, Hamburg oder München. Und wenn Sie den Mindestlohn hochsetzen würden oder wenn Sie es zumindest diskutieren würden, dann hätten Sie auch dafür gesorgt, dass der Unterschied zum Bürgergeld.
Ich gehe davon aus, dass die Mindestlohnkommission im Frühjahr nächsten Jahres den Mindestlohn anheben wird. Mhm. Sie haben dort einen Gewerkschaftsvertreter, einen Arbeitgebervertreter, einen Vertreter aus der Wissenschaft sitzen, die sich darüber unterhalten, dann wird das für allgemeinverbindlich erklärt anschließend.
Da sitzen sogar jeweils drei Vertreter von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Also ich höre, jedes Detail, über das Merz spricht, haut er einfach falsch raus.
Das ist der richtige Weg, den wir übrigens mit der SPD zusammen so beschlossen haben.
Die SPD sagt heute nicht nur höherer Mindestlohn.
Es ist ein alter Hut übrigens immer zu sagen, oh Gott, Mindestlohn dürfen wir nicht politisieren. Ne? Natürlich wird alles am Arbeitsmarkt oder vieles, die ganzen Rahmenbedingungen politisch entschieden, ja. Arbeitnehmerrechte, Arbeitszeitgesetze, all das ist eine politische Festlegung. Genauso wie man eine Lohnuntergrenze politisch festlegen kann. Alles darüber kann man ja dann den Gewerkschaften, den Tarifpartnern überlassen. Meinetwegen sogar dem Markt, wenn Leute für sich selbst verhandeln. Das passt sich ja daran an. Aber Mindestlohn ist ja nur die Untergrenze.
Von 15 Euro, die SPD sagt auch, die Mehrheit der Menschen, die Einkommensteuer bezahlen in Deutschland, soll entlassen.
Und Merz hätte natürlich mindestens sagen können, dass der Mindestlohn zumindest so hoch sein soll, wie die EU-Richtlinie zum Mindestlohn es besagt. Damit Mindestlohn armutsfest ist, muss er nämlich 60% des Medianlohns betragen. Das wären jetzt schon rund 14 Euro, ja.
Belastet werden. Das muss Ihnen eigentlich gefallen.
Die SPD ist jetzt seit 2005 in der Regierung. Vorher war sie mit Gerhard Schröder in der Regierung. Das hätte sie allemal immer wieder machen können. Nichts dagegen, wenn das allerdings dann gleichzeitig bedeutet, dass sie die sogenannten Besserverdienenden noch höher belasten wollen, dann ist unsere Antwort klar und deutlich nein. Das ist eine Belastung für den Mittelstand, die wir jetzt gerade nicht brauchen.
Da haben wir wieder den.
Wenn die Besserverdiener höher belastet werden sollen, ist das eine Belastung für den Mittelstand. Okay. Wenn man oben mehr belastet, ist das immer der Mittelstand. Ja? Logisch. Merz und Lindemann waren mal auf dem gleichen Trip, ja, dass sie gesagt haben, ganz oben müssen sie bei der Einkommenssteuer was draufpacken, um den Mittelstandsbauch abzuflachen. Scheinbar ist auch davon nicht mehr viel über, nachdem Merz gesagt hat, mehr Respekt für Besserverdiener.
Den Respekt vor dem Besserverdienenden.
Ja, ist er. Frau Mioska, das ist genau dieser Sprachgebrauch. Das sind nicht die Besserverdienenden, das sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Das sind häufig mittelständische Unternehmer, das sind Handwerksbetriebe. Und wenn Sie das umsetzen, was die SPD heute beschlossen hat, 95% entlasten, 1% belasten, dann sind die bei dem 1% bei 60% Steuerlast plus. Da kann ich nur sagen, gute Reise, liebe SPD. Dann werden wir weiter diesen Abschwung.
Haben diese 60%?
Na, das ist eine Rechenaufgabe. Wenn Sie 95% entlasten und 1% soll das bezahlen, dann sind 60% noch eine ganz
knappe Schritte. Die SPD sagt 48%.
Die Rechnung geht doch nicht auf. Wie wollen Sie denn dann 95% entlasten?
Tatsächlich ist es ja so, dass der Großteil der Einkommenssteuer von den obersten 10% gezahlt wird. Ne? Also rund 60% kommen von den obersten 10%. Noch weiter konzentriert sich das dann bei den Top 1%. Wenn man da also die Steuersätze erhöht, dann nimmt man auch deutlich mehr ein. Nur bei der reichen Steuer anzufassen, das geht nicht. Da bringt jeder Prozentpunkt 2 Milliarden zusätzlich an Einnahmen. Man könnte also, wenn man die reichen Steuer, die man ab 277.000 war es, glaube ich, zu versteuern im Einkommen zahlt ungefähr, wenn man die also auf 60% erhöhen wollte, 15 Prozentpunkte, wären das allein 30 Milliarden Euro mehr, um woanders zu entlasten. Aber nochmal, also das oberste Prozent fängt nicht bei 277.000 an, sondern müsste irgendwo über 100.000 liegen, 120.000 zu versteuerndes Einkommen ungefähr so. So, und da kommt man, selbst wenn man den Spitzensteuersatz auf 48 oder 53% anhebt, ja, was wir alles schon mal hatten, ja, was nicht historisch hoch wäre, kommt man auf eine ganze Stange Geld, mit der man aufkommensneutral, wenn man es denn will, das ist ja mal das Pepitum, die mittleren und kleinen Einkommen entlasten wollte. Und wenn man das machte, wäre das für die Wirtschaft sehr, sehr gut, denn kleine und mittlere Einkommen geben viel mehr Geld für einen viel größeren Anteil ihres Einkommens ja wieder austragen in die Wirtschaft zu Bäcker, Lutze und Co., sorgen dafür mehr Umsätze, mehr Beschäftigung. Und deswegen wäre das eine sehr sinnvolle Maßnahme.
Wie soll das denn gehen?
Gut, wir können
das also jetzt das nicht muss, diese Rechnung muss die SPD mal erklären. Aber wissen Sie, was mich viel mehr schockiert, das ist das alte Muster. Mehr Staat, mehr Schulden, mehr Bürokratie, höhere Steuern für die Reichen, wie die SPD es ja dann immer gerne nennt.
Gott sei Dank nicht für Friedrich Merz, ja, der ist ja nur obere Mittelschicht.
Wenn Sie diesen Jargon weiter in Deutschland fortsetzen, dann brauchen wir uns über die Abwanderung von Unternehmen in die benachbarten Länder in Europa nicht weiter
zu. Darf ich noch ein paar Fragen loswerden?
Na klar.
Ja, der Klassiker, ja. Friedrich Merz hat Konzepte von gestern, wenn es um die Wirtschaftspolitik von morgen geht. Das ist sehr klar geworden. Wann immer es über zu den Details ging, ja, ob Schuldenbremse, Mindestlohn und sonst noch was, komplett versagt, ja, komplette Niete. Das fand ich schon sehr erschreckend. Ich hätte nicht gedacht, dass Friedrich Merz wirklich so wenig drinsteckt. Und da sieht man auch mal, was für Lügen er auftischt. Ne? Er wird nicht mit den Ländern über die Schuldenbremse in Verhandlung stehen, denn wenn er zu den Ländern kommt und sagt, ja, lasst uns doch mal über die Konjunkturkomponente reden, die ihr ja nicht habt, dann würden die den natürlich auslachen, denn die haben die ja schon längst. Ja, wer das Ganze mit den Zinskosten, was ich eben erklärt habe, nochmal nachvollziehen will, dem sei der Artikel Das Ende der Zinslüge ans Herz gelegt. Oder, ich habe mich schon im April 23 mal dazu geschrieben, hier der Auftaktartikel Lindners Zinslüge, da habe ich, also der Anfang, sage ich mal, der Lüge, nicht das Ende der Lüge, da habe ich das en Detail erklärt. Checkt das gerne aus. Ansonsten freue ich mich, wenn euch die Reaction gefallen hat, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr die Glocke aktiviert, um kein Video mehr zu verpassen. Neue Videos gibt es immer dienstags, freitags und sonntags um 16 Uhr. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Ciao, ciao.